Guten Morgen, ich grüße euch alle ganz herzlich von hier vorne und darf euch Grüße aus Allendorf weitergeben. Gestern hatten wir Gemeindeversammlung gestern Abend und da ist mir das auch nochmal explizit aufgetragen worden. Ich grüße auch ganz besonders den Posaunenchor, rechts außen oder links außen, von wo man guckt. Schön, dass ihr da seid heute Morgen. Ich möchte zu Anfang noch beten. Lieber Jesus, wir wollen dich bitten jetzt für die Predigt, dass du zu uns redest, dass wir stille werden, dass wir alle die Dinge, die uns belasten, die uns die ganze Woche einfach auch vor sich hertreiben, dass wir die ablegen können, dass wir den Zeit, den Raum, aber auch die Gelegenheit für uns selber finden, auf dein Wort zu hören. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns redest und dass du uns still machst und dass wir Hörer werden und Hörer sind und dass wir aus dem Hören auch zum Tun auch kommen. Amen. Um was soll es heute Morgen gehen? Ich habe eine Predigt mitgebracht, oder wir haben letztes Jahr eine Predigtreihe gemacht. 1G, 2G, 3G, 4G, weiß jeder was mit anzufangen. Wir haben eine Predigtreihe gemacht, 4G in Allendorf. Wir hätten auch 5G machen können, Gehorsam, 6G, Geduld, 7G, Getragen, 8G, Geborgenheit. Also da gibt es noch ganz viele Dinge, die wir aufnehmen können. Wir haben es mal für 4G gemacht. Hat übrigens nichts mit Corona zu tun. Wer denkt, da wäre ein Bezug? Da ist keiner. Überhaupt nicht so gedacht. Aber es ist ein, irgendwie kommt es einem vor. Genau. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir machen jetzt die Tage 1, 2, 3 und 4. Mittagessen dann heute 13.30 Uhr zu Hause. Nee, so machen wir es nicht. Sondern wir machen nur den zweiten Tag. Der Jörn hat es ja schon gesagt, es soll um den Glauben gehen. Wir wollen einfach darüber nachdenken, was ist mit dem Glauben, wie gehen wir damit um? Hat Glauben etwas mit uns zu tun? Hat das etwas mit unserem Leben zu tun? Und ja, es ist so, Glauben hat etwas mit uns allen zu tun. Wir wollen darüber nachdenken an drei Überschriften. Wer glaubt, hat mehr vom Leben. Zweiter Punkt, nur der biblische Glaube rettet. Und der dritte Punkt, Glaube nur. Wie ist das mit dem Glauben? Alle Menschen glauben, Ausrufezeichen. Ja, so ist es. Es glauben tatsächlich alle Menschen. Wie ihr heute Morgen hergekommen seid, habt ihr geglaubt, dass hier die Heizung an sein wird, dass wir nicht mit dem Winterpelz und der langen Unterhose hier sitzen müssen. Ihr habt auch gedacht, dass das Auto anspringt. Die noch einen Wecker brauchen, wenn man um 10.30 Uhr Gottesdienst hat, die haben auch darauf vertraut, dass der Wecker funktioniert. Also wir gehen eigentlich durch den Tag und glauben an ganz viele Dinge. Wenn wir mit der Eisenbahn fahren, die um 7.19 Uhr in Erdingshausen Hauptbahnhof hier wegfährt, dann gehen wir davon aus, dass das auch so sein wird. Und das ist uns in die Wiege gelegt. So ist unser Leben angelegt. Wir kennen Dinge, wir ziehen Dinge in unser Denken ein, beziehen das ein und dann ziehen wir auch Schlüsse daraus. Und eigentlich, was wir machen, das ist Glauben. Wir vertrauen auf Dinge, die noch kommen werden. Und so ist es auch, wenn man christlich darüber nachdenkt. Und ich habe mal eine Umfrage gesucht, die ist vom Mai, glaube ich, 2021. Die ist gemacht worden in Deutschland und die Frage ist, was glaubt Deutschland? Also eigentlich ist die Frage, glauben Sie an Gott? In dieser Richtung ist die Frage gestellt worden. Und das Ergebnis ist, wenn man so da drauf guckt, da wird zwischen Ost- und Westdeutschland noch so ein bisschen unterschieden, aber so roundabout 60% in Deutschland glauben an Gott. Ich würde denken, in dem Umfeld, wo ich mich so bewege, auch beruflich, das kann schon so ungefähr stimmen. 60% glauben an Gott. Aber die Frage ist eigentlich nicht, glauben Sie an Gott, sondern die Frage ist eigentlich, woran glaubt Deutschland, wenn Deutschland an Gott glaubt? Woran glaubt Deutschland, wenn Deutschland an Gott glaubt? Worauf zielt der Glaube eigentlich ab? Was nehmen wir in den Fokus, wenn wir über Glauben nachdenken? Das ist eigentlich die Frage. Was ist das Objekt, das Ziel, der Fokus unseres Glaubens? Oder andersrum gesagt, auf welchem Fundament steht eigentlich dein Glaube? Wir kriegen heute immer mehr so mitgeteilt, dass wir fest glauben müssen, dass unser Glaube stark sein muss, dass unser Glaube intensiv ist, dass unser Glaube kraftvoll ist. Und dass dann etwas daraus resultiert. Ich weiß nicht, ob das so ist. Also ich weiß nicht genau, wie ihr die Gottesdienstplanung macht, aber wenn der, der die macht, einfach die Sonntage, wo der Christoph nicht hier ist, nicht verbrannt, mit keinem irgendwie kommuniziert und ihr glaubt ganz fest daran und ganz intensiv und ganz stark, dass irgendeiner sich schon vom Heiligen Geist geführt sieht, hier um 10.30 Uhr in der Tür steht, eine Predigt hat und die hier vorne hält, ich würde mal vermuten, das könnte schief gehen. Dann hat das nicht funktioniert. Vielleicht ist es eben nicht die Frage, ja, worauf wir eigentlich glauben oder wie stark wir glauben und wie intensiv wir glauben, sondern die Frage ist, woran glauben wir, auf welchem Fundament basiert, baut unser Glaube auf. Ein sehr schlauer Mann, von dem man viel lernen kann, Hudson Taylor, der hat gesagt, es braucht gar keinen großen Glauben. Was wir brauchen, ist ein Glauben an einen großen Herrn, an einen großen Gott. Wir brauchen keinen großen Glauben, wir brauchen gar keinen starken Glauben. Wir brauchen einen Glauben an einen großen, an einen starken Gott. Und das ist das Wesentliche, woran wir glauben. Und es ist nicht so wesentlich, wie stark, wie intensiv, wie kraftvoll unser Glaube gelebt wird. Glaube allein, für sich genommen, der bewirkt gar nichts. Das ist eine These, die ich mal aufstelle. Und wenn man in die Bibel liest, denke ich, kann man das gut begründen. Glaube an sich bewirkt noch nichts. Wenn das so wäre, wenn die Intensität des Kraftvolle unseres Glaubens etwas bewirken würde, dann hing es von uns ab. Und so ist das Ganze nicht aufgebaut. Das Objekt, das, was wir in Fokus nehmen müssen, was das Ziel unseres Glaubens ist, das entscheidet, ob Glaube tragfähig ist. Der Hans-Peter Reuer, das ist jemand, den ich sehr geschätzt habe, von dem höre ich mir heute auch immer noch viele Predigten an, der hat das mal versucht, in einem Beispiel oder in zwei Beispielen ganz gut deutlich zu machen. Wie ist das mit diesem starken Glauben, der trägt, und wie ist das, wenn der Glaube schwach ist, ob der trägt? Und das erste Beispiel, was er gebracht hat, er erzählt es immer von einem Stuhl, ich erzähle es mal von zwei Stühlen. Der ist ja viel rumgekommen auf seinen Reisen, und ich glaube, es war eine Begebenheit in Australien nach Vorträgen, ist ein junger Mann zu ihm gekommen, dem war das so wichtig, dass man großen Glauben hat. Und er hat ganz viel gelesen, hat sich in ganz vielen Religionen schon ausgetobt, sich da reingearbeitet, und sein Glauben sollte immer kräftiger werden. Und hat immer gemerkt, es könnte irgendwie, der Muskelaufbau des Glaubens könnte noch ein bisschen größer werden. Und der Hans-Peter Reuer hat ihm versucht, das zu erklären, dass der Hudson Taylor recht hat. Dass es nicht wesentlich ist, wie stark du glaubst, sondern dass der stark ist, an den du glaubst. Und irgendwann nach 20 Minuten, so hat der Hans-Peter erzählt, dann war es ihm langsam mühevoll, weil diesen einfachen Glauben, da konnte der junge Mann nichts mitmachen. Und dann hat er gesagt, okay, guck mal, wir haben jetzt hier gestanden, ich habe den ganzen Vortrag schon gestanden, mir tun langsam auch die Beine weh, lass uns mal setzen. Und jetzt stellt euch eine Ecke vor, da stehen zwei Stühle. Und dann sagt der Hans-Peter, ein Stuhl ist aus Eichenholz, das ist der braune Stuhl. Und dann der zweite Stuhl, der ist aus Styropor. Das ist der braune Stuhl. Ich gehe, Hans-Peter Reuer, ich setze mich auf den Eichenstuhl, und du glaubst mal schön ganz fest daran, dass der Styroporstuhl dein Almdorfergewicht, 110 Kilogramm, aushält. Glaub das mal ganz fest, das wird schon klappen. Dann hat der junge Mann ist ins Nachdenken gekommen. Er hat gesagt, ich glaube, ich möchte mich nicht draufsetzen. Da hat der Hans-Peter gesagt, ja, was ist los, warum? Ja, mein Glaube ist nicht stark genug. Aber wenn er stark genug wäre, dann würde das funktionieren. Dann würde der Stuhl mich aushalten aus Styropor. Da hat der Hans-Peter gesagt, okay, wenn bei dir der Glaube nicht groß genug ist, kennst du denn einen Menschen auf dieser Welt, wo der Glaube stark genug wäre? Da hat er gesagt, nee, den kenne ich eigentlich nicht. Und das ist genau das Bild. Wenn du fest daran glaubst, dass der Styroporstuhl das Almdorfer Kampfgewicht 110 Kilogramm aushält, wird es nicht gelingen. Es ist wichtig, woran du glaubst, nicht wie stark du glaubst. Holz trägt, Styropor nicht. Das zweite Beispiel, was er immer erzählt hat, wenn ein schwacher Glaube da ist, kann der dich durchtragen. Eine andere Begebenheit, die er wiederholt auch erlebt hat, wie er immer wieder so auch berichtet hat, der war ja auch viel unterwegs, und es gibt auch ein schönes Zentrum der Fackelträger in Schweden, da so die Grenze Süd zu Mittelschweden hin, wirklich eine tolle Ecke, wenn man das mal gesehen hat. Und er war einmal im Winter auch dort. Und dann sind sie nachmittags spazieren gegangen, er und der Reiter dort mit seiner Frau. Und das sagt, das war wirklich ein schöner Winterspaziergang. Und dann sind wir an den zugefrorenen See gekommen. Ein zugefrorener See, hat er gesagt, nee, da gehe ich nicht drüber. Und die Frau hat gesagt, komm, stell dich nicht so an, lass uns rübergehen. Und dann sagt der Hans-Peter Reuer, ja, der österreichische Mannsbild, der war ja Bergführer, Höhenführer, Paragleiter, Fallschirm ist er gesprungen, keine Ahnung, was er alles so gemacht hat. Also kein ängstlicher Typ. Er hat gesagt, aber auf den See, nee, so blöd bin ich nicht, das machen wir nicht. Und die Frau hat gesagt, komm, stell dich nicht so an, das funktioniert. Und dann sagt der Hans-Peter, dann bin ich draufgegangen aufs Eis. Wir haben die Knie gezittert. Ich habe es nicht zugegeben, aber wir haben die Knie gezittert. Ich war ängstlich. Ich habe richtig Schiss gehabt, dass wir nicht drüber kommen. Und dann sind wir losgelaufen, mit zittrigen Knien, mit viel Angst und sind gegangen über den ganzen See. Und das ist das Bild von dem See und wir sind drüben angekommen. Warum ist das passiert? Weil der wenige Glaube nichts ausgemacht hat. Das, woran er geglaubt hat, dass das Eis trägt, das war der Sachgrund, warum sie das Ziel erreicht haben. Das war der eigentliche, die Ursache, das Ziel, der Fokus, wo wir drauf glauben müssen. Ist das, woran wir glauben, ist das Eis tragfähig oder hält der Styroporstuhl mein Gewicht aus? Der Jörn hat uns eben aus Hebräer 11 vorgelesen und das ist eine lange Liste und er hat ja viele Verse ausgelassen, die können wir gerne auch zu Hause nochmal nachlesen. Und eine Begebenheit, die wir alle kennen, ist der Abraham. Der Abraham, der hatte den Auftrag von Gott bekommen, dass er seinen Sohn, auf den er ewig lang gewartet hat, dass er den opfern sollte. Und dann lesen wir dort, er hätte das gemacht. Der hätte das gemacht. Und warum hat er das, hätte er das gemacht? Weil Abraham geglaubt hat, dass der, der ihm den Auftrag gibt, selbst wenn er den Sohn umbringt, dass der den wieder lebendig machen kann. Deswegen hätte der es gemacht, lest es mal nach. Hebräer 11, Verse 17, 18, 19. Der hätte das gemacht, weil der, an den er glaubt, an Gott, seinen Sohn, wenn er ihn umgebracht hätte, ihn wieder hätte lebendig machen können. Wir kennen das, es ist am Ende ja gut ausgegangen. Es kam ein Opfertier, was am Gebüsch sich festgehakt hatte, das wurde geopfert und der Sohn musste nicht geopfert werden, musste nicht umgebracht werden. Aber er hätte es gemacht, weil er wusste, dass der, an den er glaubt, den Sohn wieder lebendig machen hätte können oder konnte. So, ist, glaube ich, der Satz richtig. Aber im gleichen Kapitel, das hat der Jörn uns vorgelesen hinten, da lesen wir auch andere Ereignisse. Es geht nicht immer zu uns Positive aus. Der Jörn hat uns gelesen, andere erfuhren Spott, Geißelung, dazu Ketten, Gefängnis, sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durchs Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung und Misshandlung. Was war denn mit dieser Personengruppe? War der Glaube nicht stark genug? Warum ging es bei denen nicht gut aus, wie bei Abraham? Hat es keine positive Wendung genommen? War die Glaubensqualität weniger oder schlechter? Hatten die weniger Glauben? Nein, das hatten sie nicht. Es entscheidet nicht die Qualität, die Stärke, die Intensität unseres Glaubens. Es entscheidet allein das Ziel, der Fokus, das Objekt unseres Glaubens. Und Vers 39, das hat der Jörn uns auch gelesen, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Das heißt, Gott war trotzdem auf ihrer Seite, obwohl nicht alles positiv lief. Aber sie haben geglaubt. Der zweite Gedanke, nur der biblische Glaube rettet. Biblischer Glaube, das ist anders wie natürlicher Glaube. Also da, wo wir am Anfang gedacht haben, ist heute hier geheizt, brauche ich die lange Unterhose, brauche ich sie nicht. Oder brauche ich vielleicht zwei heute Morgen, weil es so kalt war. Der ist berechnet, der beruht auf Erfahrung. Letzten Sonntag war geheizt, die Woche davor war geheizt, die Woche davor war auch schon geheizt. Ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, heute ist auch wahr. Mit dem biblischen Glauben ist es anders. Der biblische Glaube, den machen wir uns nicht nur im Kopf. Da gibt es einen anderen Weg. Die Bibel spricht da oft von passiv oder aktiv. Oder manchmal heißt es vorherbestimmt oder freier Wille. Oder manchmal hören wir auch das Wort Gottes Erwägung oder menschliche Verantwortung. Wir können das nicht alleine denken. Da kommen zwei Komponenten zusammen und wir sollten diese zwei Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Ob jemand gläubig werden kann, ist nicht in seinem Intellekt begründet. Da kann man der schlauste Mensch sein. Die Heilige Schrift sagt, der Geist Gottes öffnet uns die Augen, dass wir erkennen, dass wir seine Kinder sind. Wir können das alleine nicht denken. Wir brauchen auch diese Seite. Aber es gibt auch etwas, was von Gottes Seite gemacht wird. Ich habe jetzt ein paar, zwei, drei Folien hier reinkopiert. Da könnt ihr nicht so viel mit anfangen. Wir hatten letztes Jahr Bibelabende. Da hatten wir jemanden von der Bibelschule Prag, Volker Schnügger, das. Und der hat das am Thessalonicher Brief gut erklärt. Gottes Souveränität oder die Verantwortung des Menschen. Und ich habe jetzt einfach, er hat gesagt, das ist nicht dieses Oder. Er hat uns immer so erklärt, am Buffet werde ich gefragt, oder wenn ich, wir hatten vorher gegrillt, möchtest du einen Steak oder möchtest du eine Wurst? Da habe ich gesagt, wieso muss ich mich entscheiden, warum kann ich nicht einen Steak und eine Wurst bekommen? Und so ist es ja auch, das Und gehört eigentlich dahin. Das Oder sollte man wegmachen. Und dann hat er uns einen Vers da genommen, der ist jetzt blau hinterlegt, da wird in den, was rot hinterlegt ist, da wird davon gesprochen, dass es Gott uns erst ermöglicht, dass er uns etwas schenkt, dass er uns in die Lage überhaupt dazu versetzt. Und das, was hier blau hinterlegt ist, da spricht davon, dass wir uns entscheiden müssen, dass unser freier Wille dort gefragt ist. Und das habe ich hier jetzt einfach an ein paar Versen nochmal gegenübergestellt. Das haben wir an ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel sehen wir das. Es gibt diese passive Seite, wenn wir über biblischen Glauben nachdenken, und es gibt die aktive Seite auf der anderen Seite. Und das und. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Es wird oft gegeneinander ausgespielt, da gibt es auch so Religionsrichtungen, die das eine und das andere bevorzugen. Aber in der Bibel finden wir beides. Johannes 6, Vers 29, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Oder auch etwas ganz Bekanntes, Lukas 15, Vers 18, da wird es auf das eigene, das ist die Gegebenheit vom verlorenen Sohn. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Der Vater hätte ja auch in den Schweinetrog kommen können, hat aber nicht gemacht. Der hat gewartet, bis der Sohn umkehrt. Und dann ist er ihm entgegengelaufen. Also das Aktive gehört auch dazu. Wir müssen immer diese beiden Seiten im Blick haben. Auch wenn wir gerade an Leute denken, die vielleicht zu unserer Familie gehören, die vielleicht die eigenen Kinder sind, die eigenen Eltern sind. Dass wir das nicht erzwingen können. Das hat nichts mit Intellekt zu tun. Wir können dafür beten, dass Gott die Person, der das ermöglicht, dass er den Heiligen Geist schenkt, dass das Erkennen kommen kann. Aber wir Menschen müssen auch wollen. Alles macht der Heilige Geist nicht. Zweiter Aspekt. Ohne Glaube keine Chance. Der Glaube ist eine Grundvoraussetzung, um gerettet zu werden. Und da gibt es auch keine zweite Option. Da gibt es keinen Bypass oder da gibt es kein Punktesystem. Da gibt es nichts. Und das ist sehr deutlich. Ich habe mal so drei Verse aus dem Johannesevangelium. Ich glaube, das ist das Evangelium, was es am kompaktesten, am deutlichsten macht. Ich habe das immer farblich hinterlegt. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und dem glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Und was ist, wenn wir den Glauben nicht haben? Habe ich einen Vers aus Hebräer 6 nochmal reingeschrieben. Ohne Glauben aber ist es unmöglich. Da steht nicht, es ist ein bisschen schwieriger. Es ist sogar ziemlich schwierig. Du musst dich ganz schön anstrengen. Du musst noch das und das dazu machen. Da steht, es ist unmöglich. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben. Glauben ist unabdingbar und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns mit dem Glauben auseinandersetzen und dass wir das immer wieder denen auch lieb machen, die davon noch nichts kennen und noch nichts gehört haben oder die das immer wieder auch ablehnen. Also wir haben das, ich komme ja aus einer Großfamilie, wir sind 7 Kinder, die Uwe und ich, wir haben ja keine Kinder, aber einige von meinen Neffen und Nichten, das sind schon die, wo ich nachts, wenn ich wach liege, wirklich viele Stunden für gebetet habe, weil die auf Wegen unterwegs sind, die ich völlig falsch finde. Aus meiner Sicht die Bibel auch total verkehrt findet. Und wir sollten nicht aufhören, dafür zu beten, dafür einzustehen, die immer wieder vor den Herrn zu bringen, den Leuten auch nachzugehen, dass sie diesen Glauben in den Weg gestellt bekommen. Das ist genau diese Situation, dass der freie Wille uns eigentlich das abnötigt, dass wir uns entscheiden, dass wir in diese Situation einfach kommen. Ohne Glauben keine Chance. Dritter und letzter Gedanke. Wie entsteht denn nun der Glauben? Das Wort Gottes sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Also durch die Predigt wird das in manchen Übersetzungen auch übersetzt. Also das kommt durchs Weitersagen, durch das Weitergeben, durch das Beschäftigen, durch das Hören auf das Wort Gottes oder durch YouTube-Videos sehen. Das sind alles die Dinge, die Möglichkeiten, die wir heute haben, wie der Glaube kommt. Er kommt auch aus Liedern, er kommt aus Zeugnissen, da bin ich ganz fest überzeugt. Aber er kommt in erster Linie daraus, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und da wird es auch gerade schwierig. Womit beschäftigen wir uns eigentlich die ganze Woche über? Womit beschäftigen wir uns? Wir gucken, dass, wenn wir Aktien haben, ob wir da gut durch die Krisen dieser Welt da durchkommen. Wir gucken, wenn wir so im Lebensalter ein bisschen höher sind, dann wird Freizeit wichtiger wie Geld verdienen. Was wir sonst noch so treiben können. Wir haben viele Ideen, aber beschäftigen wir uns mit dem Wort Gottes. Ich habe hier mit jemandem gesprochen, das ist eigentlich ein Gangschläfer. Der steht jetzt jeden Morgen kurz nach 5 auf und macht über eine Stunde, macht dann morgens Frühsport. Da habe ich gesagt, und wie viel Zeit? Jeden Tag eine Stunde. 7 Tage die Woche. Konsequent. Und die stille Zeit? Also ich mache keinen Frühsport, sonst keine 110 Kilogramm. Das heißt aber nicht, dass ich eine Stunde stille Zeit mache, das ist leider auch nicht so. Aber wir sind da schon gefragt, womit beschäftigen wir uns? Wovon lassen wir uns jagen? Wovon lassen wir uns einspannen? Was nimmt uns eigentlich so gefangen? Das ist nicht so einfach. Und uns geht es vielleicht noch zu gut. Wir beschäftigen uns mit zu vielen Dingen, dass wir uns vom Wesentlichen immer sehr schnell ablenken lassen und dass wir auch abgelenkt werden. Aber wenn wir darüber nachdenken wollen, wie Glaube entsteht, dann in erster Linie, dass wir uns dieser Sache auch hingeben, dass wir der ganzen Sache Zeit und Raum in unserem Leben einräumen. Was wir auch wissen müssen, wie steht es um unseren Glauben? Und da sind wir auch manchmal aufgefordert und sind manchmal ein bisschen ungeduldig, gerade wenn wir so um uns herum gucken, dass der eine das irgendwie nicht verstehen will. Schon 10-mal gepredigt worden, aber es kommt irgendwie nicht an. Und die Bibel macht es uns immer wieder deutlich, dass es da auch verschiedene Stufen gibt. Also, dass du Dinge auch hören kannst, 10-mal, 20-mal und es fällt der Groschen nicht. Und dass du immer wieder staunst, das ist immer noch nicht verstanden. Ein gutes Beispiel habe ich unter meinem eigenen Dach. Ich bin ein großer Fan von heilsgeschichtlichem Denken und habe das versucht, meiner Frau, wir sind 28 Jahre verheiratet, viel da nahe zu bringen. Und die hat das, ich würde mal sagen, 20 Jahre gesagt, will ich nicht, brauche ich nicht. Und dann, es kam immer wieder vor. Jetzt hat es irgendwie für sich mal verstanden, hat den roten Faden entdeckt. Und jetzt machen sie in der Jungschar, machen sie genau diesen heilsgeschichtlichen Faden, weil sie sagt, das ist total wichtig. Habe ich 20 Jahre gesagt, aber sie hat es nie verstanden. Aber irgendwann fällt der Groschen. Wir müssen da Geduld haben, sollten auch Geduld haben, dass Glauben auch sich entwickeln kann und dass wir unterschiedliche Stadien auch haben. Glaube soll wachsen. Kennt ihr das Bild? Kennt jemand das Bild? Kennt keiner? Ich vermute mal, im Oktober kennt ihr das. Ich vermute es einfach mal. Das ist der Anton. Woher kenne ich den Anton? Den Anton kenne ich von Berthold Schwarz. Der Berthold Schwarz war vor 3 Jahren in Allendorf, hat Bibelabende gemacht. Ich glaube, er macht das gleiche Thema Glaubenswachstum. Wie geht das? Ich glaube, ich mache dieses Jahr im Gebiet Ernsthausen. Ist das so ungefähr richtig? Ich hätte das gehört, dass es ungefähr in diese Richtung geht. Das ist ein gutes Bild. Also wenn ihr das gehört habt von Berthold, der erklärt das sehr gut. Und die Bibelstelle, die er hinterlegt, ist aus dem Epheserbrief. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen. Und wohin sollen wir wachsen? Auf das Haupt hin, auf Christus. Damit wir wachsen, auf Christus hin. Wenn es bei euch in dieser Bibelwoche darum geht, werdet ihr dieses Kind immer wieder kennen. Also das zeigt man einem, und fragst du Anton, sagen 60 Leute, weiß jeder. Was ist mit dem Anton auf sich? Warum machst du so besonders? Wie alt ist der ungefähr? Was denkt ihr? Genau, 3 Monate, ein halbes Jahr. Und so steht es auch da. Anton, 3 Monate. Und dann wächst der Anton. Und dann sagt er, jetzt zeige ich, und dann ist der Anton größer geworden, erster Geburtstag. Und dann steht Anton 1 Jahr, und das welches Bild kommt? Das Bild. Und dann schauen wir uns das nächste Bild an. Anton, 3 Jahre. Und dann sehen wir welches Foto? Das Foto. Und dann sehen wir das Bild der Einschulung. Und da ist der Anton drauf. Und wie sieht er aus? Genau so, auch mit 6 Jahren noch. Und dann sehen wir den aus, wenn er BU-Abschluss hat, dann ist er 14. Wie sieht er aus? Genau so. Und dann denkst du spätestens jetzt bei 14, hier stimmt was nicht. Also bei 3 Monaten, bei 1 Jahr, das geht noch. Mit 14, da ist doch nicht, was nicht normal. Da ist doch ein Fehler drin. Und das ist genau die Idee. Sagt, wenn unser Glaubensleben 14 Jahre erreicht und wir sehen aus wie der mit 3 Monaten, mit 6 Monaten, dann müsste uns auffallen, dass wir stehen geblieben sind. Und das ist ein sehr eindrückliches Bild. Also ich weiß nicht, ob es bei euch kommt, aber wenn es kommt, ich sage euch, das vergesst ihr nicht mehr. Das wisst ihr in 10 Jahren noch, weil das sehr eindrücklich ist. Glaube möchte, dass wir wachsen. Der Vers aus dem Epheserbrief macht es sehr deutlich. Es ist notwendig, dass wir uns auch entwickeln, dass wir weiterkommen. Im natürlichen Leben achten wir sehr darauf, wenn ein Kind mit 3 Jahren so aussieht, dann waren wir in vielen Krankenhäusern, bei vielen Ärzten schon gewesen. Wenn das im Glauben passiert, sitzen wir ganz entspannt, wenn wir denn zum Gottesdienst kommen, noch in den Reihen, und es stört uns gar nicht. Aber das ist wichtig, dass wir wachsen. Glaube soll auch sichtbar werden. Noch ein zweites Bild. Ein letztes Beispiel auch nochmal vom Hans-Peter Reuer. Der war ja so ein Erlebnispädagoge, würde man heute, glaube ich, sagen. Und was der viel gemacht hat, die haben da in Schladming haben sie viel auch so am Berg gemacht. Und eine Sache, die sie auch gemacht haben, immer wieder in den Kursen und wenn man damals zur Bibelschule war, solche Abseilübungen. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gemacht hat. Das ist so, man kriegt das alles schön erklärt, kriegt das Geschirr angezogen. Da gibt es auch für die Almdörfer eins, was das gut trägt und so. Auch für die, die ein bisschen weniger wiegen, gibt es auch ein kleineres. Es gibt ein dickes Seil und da zeigt er uns auf dem Seil, hängt ein Aufkleber dran, geprüft für 2500 Kilogramm. Das hält. Das ist neu und das ist jedes Jahr wird das geprüft und das ist alles sicher. Und man kriegt beigebracht, wie man die sich verhalten muss, wenn man abgeseilt wird, was man mit den Armen macht, was man mit den Beinen zu machen hat. Und jeder sagt, okay, das habe ich verstanden. Also die Trockenübung auf der Wiese, super. Und dann geht es an so einen kleinen Felsen, der ist 10 Meter hoch, so hoch wie ein Haus. Kann man hinten super hochgehen, dann steht man oben drauf und dann sagt der Hans-Peter, ich sichere euch, ich habe hier schon ungefähr 8600 Leute den Berg runter gesichert. Ich habe das auch drauf, das Seil funktioniert, das Geschirr ist für einen Almdörfer gemacht. Alles klar, das kann eigentlich gut werden. Und dann stehst du da oben, und dann guckst du da so runter und sagst, jetzt gehst du rückwärts an die Kante und dann lässt du dich da einfach nach hinten richtig ins Seil reinfallen. Und dann bist du da mit so einer Gruppe von 30 Personen und tatsächlich, es gibt ein paar, die machen genau das. Die stehen da und lassen sich umfallen. Es gibt auch andere, die stehen da und sagen, komm, Kopf, mach, lass dich fallen. Aber es fällt nichts. Du machst es nicht. Und dann sagt der Hans-Peter, Simon, was ist los? Das Seil, 2500 Kilo, glaubst du das? Naja, ich bin Ingenieur beim TÜV, TÜV geprüft. Natürlich, glaube ich. Ja, dann lass dich, komm, lass dich einfach nach hinten fallen. Du machst es nicht. Glaubst du, dass das Geschirr dich nicht hält? Doch, das glaube ich auch. Dann lass dich fallen. Und du machst es nicht. Es fehlt dir am Vertrauen. Die Bibel nennt das Gehorsam. Es fehlt uns oft am Vertrauen, diesen ersten Schritt zu machen. Und wer den Hans-Peter Reuer gekannt hat, der weiß, das war ein ganz netter Typ. Der hat dann gesagt, okay, wenn du nicht willst, dann gehen wir wieder die Treppe runter. Nee, was hat er gemacht? Der hat dich nach hinten geschoben. Da gab es fast bei jedem einen Aufschrei. Und dann hingst du in dem Seil. Und dann stellst du fest, ey, das Ding, das trägt. Du fällst ja gar nicht runter. Und das, was sie dir beigebracht haben, was du mit den Füßen machen musst, das funktioniert auch. Ratzfatz bist du den kleinen Felsblock bist du runtergekommen. Aber es hat gefehlt am Vertrauen, am ersten Schritt. Und daran wird der Glaube eigentlich sichtbar. Daran wird sichtbar, ob wir gehorsam sind, ob wir das Vertrauen wirklich haben. Und das ist auch das Schwierigste, diesen ersten Schritt zu machen. Dass wir uns da wirklich darauf einlassen. Wenn wir nochmal an den Abraham denken, der hätte genau das gemacht. Der hätte den Sohn, auf den er über 25 Jahre gewartet hätte, der hätte den umgebracht, weil er darauf vertraut hat, nicht, dass das Seil das Gewicht hält, sondern dass der, der ihm den Auftrag gibt, in der Lage ist, das Kind, was er umgebracht hat, wieder lebendig zu machen. Ein Vertrauensschritt. Vertrauen ist schwer. Und ich sage nicht als, spreche nicht als jemand, der das leicht fertig sagt. Wie gesagt, ich habe oben gestanden, ich habe auch nichts gemacht. Ich bin auch angestoßen worden, weil das so schwierig ist. Aber das ist genau das, was die Bibel uns immer wieder anbietet. Dass wir den Glauben wirklich belasten. Weil er belastbar ist, wenn wir an den glauben, der Dinge tun kann, die sonst eigentlich unmöglich sind. Und das ist genau das, was unser Herr Jesus tun kann in unserem Leben. Fassen wir es nochmal zusammen. Wer glaubt, der hat mehr vom Geben. Da ist die Frage, auf welchem Fundament baut unser Glaube auf. Glauben wir an den, der Großes tun kann, oder denken wir, wir brauchen einen großen Glauben, damit die Dinge funktionieren? Nur der biblische Glaube, der rettet. Und das ist eine wichtige Frage, wo stehen wir in unserem persönlichen Leben? Wo stehen die, die um uns herum sind? Ohne Glauben haben wir keine Chance, das Leben zu erreichen. Und zum Abschluss, glaube nur. Ja, was fördert mich eigentlich? Und was hindert mich, dass ich im Glauben wachsen kann? Dass ich nicht so ein Anton bleibe, der mit 14 Jahren noch aussieht wie ein Dreijähriger. Und manchmal müssen wir diese Gehorsamsschritte, diese Glaubensschritte tun. Und manchmal tun wir uns auch schwer damit. Auch dann wollen wir gnädig miteinander sein. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus, wollen dir herzlich danken, dass wir im Glauben einfach dir vertrauen dürfen. Und dass wir mit dir an jemand glauben, der wirklich alle Dinge, aber auch wirklich alle Dinge dieser Welt in seiner Hand hält. Dem nichts verborgen ist, unser Leben nicht. Wir meinen, in unserem Leben vielleicht bis an die nächste Wegbiegung unseres Lebens schauen zu können. Aber selbst das können wir nicht. Aber du schaust dahinter. Du kennst unseren Anfang, du kennst unser Jetzt, du kennst auch unser Ende. Wir wollen dir vertrauen lernen, dass wir uns immer wieder einfach in deine Hände auch fallen lassen. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir in den Abgrund stürzen. Aber so ist es nicht. Deine Hände sind immer da, du bist immer um uns herum und wir können keinen Zustand, keine Position, keinen Zeitpunkt in unserem Leben erreichen, wo du nicht an unserer Seite sein willst. Ich möchte dich einfach bitten, dass du uns das immer wieder auch deutlich machst, dass aus dieser Glaubensbeziehung heraus, dass wir da einfach in Ruhe, in Geborgenheit, in Getragenheit auch in unser Leben kommen können. Da, wo unser Leben so unruhig ist, da, wo wir so unzufrieden sind. Da, wo uns die äußeren Umstände, vielleicht sind es Krankheitszeiten, vielleicht sind es Einsamkeiten, vielleicht ist es Trauer, vielleicht ist es Schmerz oder was auch immer. Vielleicht sind es Geldsorgen, berufliche Schwierigkeiten, die wir haben. Wo wir das alles auch abgeben können, weil du der bist, der uns trägt und der uns hält und du uns niemals fallen lässt. Wir wollen dir von Herzen danken, dass du an unserer Seite stehen willst und dass du auch, es auch zugehst, dass wir im Glauben wachsen können, auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten nebeneinander. Hab ganz herzlich Dank, dass du uns immer wieder an die Hand nimmst und dass du uns einfach nicht müde wirst. Amen. Bevor ich das nächste Lied, da gebe ich einen Hinweis, ich möchte euch noch eine Information weitergeben. Ich weiß nicht, kennt ihr das Buch Der Bibelraucher? Sagt euch das was? Ist keine Werbung für Argendorf. Wir haben den Wilhelm Bunz haben wir eingeladen an Himmelfahrt nachmittags in den Skulpturenpark vom Siegfried Fietz in Argendorf. Das ist halt eine Möglichkeit, vielleicht gerade mal Leute anzusprechen, die jetzt nicht so einen EG-tauglichen Kontext-Hintergrund haben, wie ich das jetzt zum Beispiel habe, sondern der hat ja eine ganz wüste Lebensgeschichte. Wir werden euch auch ein paar Informationen dazu noch weitergeben. Wenn ihr das wollt, könnt ihr da herzlich zu einladen. Das ist keine Einladung für die Allendorfer Gemeinde, sondern einfach, dass Menschen mit dem Glauben in Berührung kommen, darüber nachdenken können, die vielleicht einen ganz anderen Zugang, einen ganz anderen Fokus auch hatten. Wie gesagt, Freier kriegt er noch, Himmelfahrt am Nachmittag. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Jetzt singen wir das nächste Lied. Such, wer da will, ein ander Ziel. Such, wer da will, ein ander Ziel. Strophen 1 bis 3.